Diese Folge wird dir präsentiert von Silka, dem Experten für tubeless Reifendichtmittel. Stell dir vor, du bist mitten in einem Rennen oder auf einer wunderschönen Radtour und plötzlich hörst du dieses furchtbare Zischen. Die Luft entweicht, der Tag scheint ruiniert. Doch keine Sorge, das Silka Ultimate Sealant ist hier, um deinen Tag zu retten. Der revolutionäre Faserschaum dichtet Löcher bis zu 6 mm ab, als wären sie nie da gewesen, und bietet 6 Monate lang unermüdlichen Schutz. Mit dem Ultimate Sealant kannst du jede Fahrt in vollen Zügen genießen, ohne je wieder am Straßenrand stehen zu müssen. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
TLR, TPU und CO2, hier sind mit freundlichen Grüßen eure fantastischen drei vom Podcast Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ich begrüße meine Kollegen Moritz.
Hallo.
Und Christian.
Hallo.
Und ich bin Erik. Und
Schade, dass du nicht noch länger gesungen hast.
Ich wollte gerade sagen,
oder stärker gesungen.
Wir wissen jetzt, warum du Redakteur und kein Sänger geworden bist.
Ja, das wusste ich schon vorher, aber jetzt wisst ihr es auch. Wir wollen heute sprechen über das Thema Tubeless, aber auch um Alternativen, die es dazu gibt, nämlich konkret TPU-Schläuche oder auch, wie man dann einen Reifen befüllen kann, nämlich zum Beispiel die CO2-Kartusche. Und grundsätzlich mal, wenn ich so zurückdenke, als ich angefangen habe, Rennrad zu fahren, war das so, da war ein Botylschlauch drin und da hat man irgendwie auch nicht drüber nachgedacht, jetzt irgendwie, dass da gar kein Schlauch drin sein könnte oder dass da irgendwie so ein Plastikschlauch à la TPU reinkommt. Wie war das bei euch?
Ja, wie gesagt, Botyl war Maß der Dinge. Dann gab es ja noch diese Latexschläuche, vor denen habe ich immer die Finger gelassen, weil die als Anodazin mal sehr diffizil galten, gerade auch so mit Felgenbremsen und heißen Flanken, und das zerplatzt dir und irgendwie hatte ich keinen Bock drauf, dass mir der Schlauch im Reifen platzt. Wegen ein paar Gramm Gewicht sparen, deswegen war ich eigentlich immer ein klassischer Botylschlauchfahrer. Ich meine, weiß man, was man hat. Quadratisch praktisch gut sozusagen.
Runde Sache.
Als ich angefangen habe, so ganz, ganz früher, da liefen ja noch die Bären durch Deutschland ungefähr so. Und also da war es ja tatsächlich der Schlauchreifen, den es da noch gab, aber bin ich tatsächlich nie gefahren. Also ich weiß nicht, aber.
Nee, ich auch nicht.
Ich hatte mal einmal ein Testrad mit Schlauchreifen. Das war ein sehr komisches Gefühl, wenn du weißt, okay, wenn du platt hast, dann stehst du da, dann kannst du nur noch anrufen, weil ohne Teamfahrzeug, was dir einen ersatzgeklebten Reifen anreichen kann, hast du halt damit keine Chance.
Mhm. Ich hatte damals auch so Team- und Trainingskollegen, die noch so alte Schule waren und mit Schlauchreifen fuhren und immer von geschwärmt haben, bis dann einer von denen mal einen Platten hatte und meinte, oh, jetzt muss meine Frau mich abholen, weil ich habe keinen Ersatz.
Ja, es gab doch auch dabei schon dieses Spray, was man da.
Ja,
aber
das hatte der nicht bei. Und,
gut, das ist natürlich schlecht.
Da habe ich dann so gedacht, nee, also dann bleibe ich bei meinem Botylschlauch, weil den kann ich einfach wechseln.
Aber ich glaube, wir können festhalten, wir sind alle drei verdammt lange auf Botyl unterwegs gewesen.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, klar, das ist eine Technik, die hat man im Griff. Wusste, was zu tun ist, wenn platt ist, man nervt, aber war jetzt kein Beinbruch mit einem Platten.
Ja. Das Thema Tubeless kommt ja so ein bisschen aus dem Mountainbike-Bereich, und da ich kein Mountainbiker bin und ihr beide
auch nicht,
soweit ich weiß, war das für mich tatsächlich, ich würde sagen, so 2017, 18 kam das so das erste Mal bei mir auf, und selber gefahren bin ich es aber erst 2020 zum ersten Mal. Wann hattet ihr so euren ersten Berührungspunkt damit, dass man auf einmal gar keinen Schlauch mehr in seinen Reifen macht, sondern dass da einfach das von selber quasi dicht hält und da so ein bisschen Milch drin rumschwimmt?
Also bei mir war es beim Roadbike Festival auf Mallorca, dass ich einen Testlaufradsatz bekommen habe. Da war DT Swiss als Aussteller bei unserem damaligen Festival, und die hatten noch ein ganz neues Modell, was auch von uns aus der Redaktion zu dem Zeitpunkt noch niemand gefahren war. Und die haben gesagt, hier, dann fahr doch mal über die Insel, fahr einfach mal ein paar Kilometer, kannst du mal ausprobieren. Und
guck
dann,
mal, wie weit du kommst.
Es ging natürlich hauptsächlich um den Laufradsatz, aber da war halt dann eben das Tubeless bestückt. Und zu dem Zeitpunkt, da war auch ganz zu Beginn meiner Redakteurskarriere, muss man sagen, war ich auch technisch mit Tubeless noch gar nicht so bewandert. Und ich weiß, ich bin halt einfach diese ganze Strecke gefahren und hatte immer im Hinterkopf, um Gottes Willen, wenn jetzt was passiert, dann hast du überhaupt gar keine Ahnung, was du da machen sollst, was man da machen muss, und stehst dann irgendwie und musst dann ja auch irgendwie wen anrufen oder sowas oder rumexperimentieren am Straßenrand. Und das war hat dann tatsächlich auch so ein bisschen das erste Fahrerlebnis so sehr stark dominiert, dass ich das halt immer so im Hinterkopf hatte.
Mhm. Ja, bei mir, also ich weiß gar nicht, wenn ich das erste Mal auf Tubeless gefahren bin, es hat relativ lange gedauert, weil ich so ein bisschen skeptisch war, weil man hört ja immer die ein oder anderen.
Der gute alte Konservatismus des Rennradfahrers.
Ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Sagt man bei uns. Hab auch dann die Notwendigkeit nicht gesehen. Also ich meine, das andere funktioniert. Ja, ein paar Watt sparen, okay, immer schön, aber dafür das, den Hudel zu haben mit Milch und Füllen und was weiß ich was und ob es dicht hält. Mhm. Ich meine, gerade in den Anfangszeiten war es ja auch noch, dann musste man die gelochten Felgen mit Felgenband abdichten und dann gab es Laufräder, die waren tubeless ready oder mit Felgenband tubeless ready und es war alles noch so ein bisschen sehr im Schwange, nicht alles abgestimmt. Also es war schon ein bisschen Abenteuergeist, glaube ich, noch gerade am Anfang.
Ich glaube, das kann man ja schon sagen, dass das mittlerweile die Option auf Tubeless stärker in der Breite angekommen ist. Also wo du das gerade sagst mit den Laufrädern, das war ja wirklich, dass manche Räder waren Tubeless-fähig, andere nicht. Du musstest immer ganz genau gucken auf der Felge, was steht da jetzt drauf, oder halt das Felgenbett dir genauer angucken. Genau das gleiche bei den Reifen. Manche waren es, manche nicht. Und ja, also das ist ja jetzt viel niedrigschwelliger, würde ich sagen. Also wenn man es ausprobieren will, im Zweifelsfall hat man schon ein neues Fahrrad gekauft hat, sowieso alles schon an Bord.
Ich wollte gerade sagen, beim Herrad, dann habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich noch Laufräder, die jetzt aktuell auf den Markt kommen, die nicht tubeless können? Mhm. Ich meine, beim Reifen, klar, gibt es noch Unterschiede, aber beim Laufrad selber, ob das jetzt tubeless ist oder nicht, da hast du jetzt keinen großen Vorteil, wenn du es nicht tubeless-fähig machst. Also von daher, glaube ich, kommen die eh alle
tubeless. Ja, also insofern die Hürde, es einfach mal auszuprobieren, ist auf jeden Fall sehr gering heutzutage.
Ja, und wenn ihr da draußen noch nie gehört habt, was tubeless eigentlich ist und jetzt gerade hier Begriffe fielen und ihr neugierig geworden seid, wir haben schon mal eine Folge gemacht zum Thema tubeless, und zwar unsere Folge 76. Da haben wir mal grundsätzlich erklärt, wie das Ganze eigentlich funktioniert, was das eigentlich ist, was es dafür braucht und wie man so ein Tubeless-Setup eben einrichtet. Deswegen wollen wir da jetzt hier gar nicht so sehr ins Detail gehen, sondern auf unsere Folge 76 verweisen. Wer das nicht weiß, bitte da reinhören. Wer es weiß, bitte weiterhören.
Ja, beziehungsweise so kompliziert ist es ja nicht, dass man es nicht in einem Satz quasi erklären kann. Ist halt einfach, dass der Schlauch rauskommt und der Reifen selbst quasi die Luft hält. Dafür braucht man ein tubeless Ventil, was man in die Felge tut, und um zusätzlichen Pannenschutz zu haben, kann man Milch einfüllen und fertig.
Also sollte man aber auch. Also tubeless, es gibt so ein paar Kandidaten, die versuchen tubeless ohne Milch zu fahren, aber ich glaube, das funktioniert in den allermeisten Fällen einfach nicht. Also weil A schützt ja auch einen Pannen und es dichtet halt auch nochmal den Reifen so ein bisschen einfach ab. Also selbst ohne, dass im Reifen selbst ein Loch ist, aber so das Felgenbett, das ganze System ist einfach dichter, wenn da Milch drin ist.
Da sind wir ja eigentlich schon so bei den Vorteilen. Warum fährt man eigentlich so ein Tubeless-Setup? Brunki, du hast gerade gesagt, Pannenschutz ist da ein Aspekt.
In der Theorie, okay.
Ja, zur Praxis kommen wir später.
Ja, ich glaube, das ist das, wie heißt das so schön, dieses Vorsorgeparadoxon. Du merkst ja die Pannen, die Milch erspart, merkst du ja im Idealfall gar nicht, weil dichtet sofort ab und am Ende merkst du gar nicht die Panne, die du vermieden hast. Du merkst halt nur die es sich dann wirklich rausgehauen hat, wo es halt dann nicht sofort abgedichtet hat, und die bleiben dir natürlich dann stärker im Gedächtnis.
Wobei du ja mal gesagt hast, dass du von einer Gravel-Tour nach Hause gekommen bist und hattest überall diese leichten Milchaustritte, hast aber unterwegs gar nichts gemerkt. Also, also es muss quasi Defekte gegeben haben, die dich mit dem Schlauch auch irgendwie auf der Strecke gelassen hätten.
Ja, ja.
Und du hast aber erst zu Hause gemerkt, dass da tatsächlich irgendwas war.
Dass da was war. Und ich habe auch einmal, ich bin einen Winter lang, aber ich war im Winter eigentlich auch tubeless, wegen diesen Pannenschutzeigenschaften. Und hab mal irgendwann, als ich dann im Frühjahr meine Reifen runtermachen wollte vom Winter, habe ich gesehen, hinten hatte ich 5 Löcher, die gedichtet waren, und vorne hatte ich 2. Und ich habe keinen einzigen mitbekommen. Also das ist natürlich tubeless in a nutshell perfekt funktioniert. Ich hatte aber auch schon eine Situation, dass man, bin mal mit meiner Frau in Frankfurt am Main lang gefahren auf dem Radweg. Ich bin vorne gefahren und wollte noch rufen, Vorsicht, Glas. Und in dem Moment, also meine Frau meinte, das sah von hinten aus wie so ein so ein Feuerreifen nur mit Milch, also die Milch spritzte quasi wirklich wie so eine Gischt hinten aus dem Reifen raus, weil ich mir da einfach einen Cut reingefahren habe, der dann einfach zu groß war, als dass die Milch da irgendwas hätte verrichten können.
Gut, aber in dem Fall wäre ja mit dem Schlauch dann wahrscheinlich
der auch glatt gewesen,
ja. Fertig gewesen, ja.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja, weiterer Vorteil ist ja neben Pannenschutz halt auch, das System ist leichter und es rollt vor allem deutlich schneller. Also das ist ja das, weshalb die meisten, also über das Gewicht kann man diskutieren, glaube ich.
Das aber wollte ich gerade sagen, beim Gewicht kann man, glaube ich, diskutieren.
Da gibt es scheinbar...
Aber gegenüber Butyl ja eigentlich nicht. Also ja, gegenüber Butyl ist es leichter, das stimmt.
Aber der Rollwiderstand ist halt hauptsächlich das, weil halt keine zwei Lagen aufeinander walken müssen und...
Das ist auch so das, was ich am meisten an Tubeless mag, ist dieser Rollwiderstand. Also
endlich bist du mal schnell.
Endlich bin ich mal schnell.
Okay, du erzählst gerade, dass dir insgesamt, weiß ich nicht, 7 Defekte erspart geblieben waren. Außer, aber der Rollwiderstand.
Ja, jeder hat ja so sein Ding, auf was er sich fokussiert. Und ich finde es tatsächlich so, für den Wettkampf-Laufradsatz finde ich Tubeless, also da kommt bei mir eigentlich fast nur Tubeless ans Rad. Weil es eben, und wenn es nur für den Kopf ist und vielleicht auch nur 3 Watt schneller ist, aber es sind einfach 3 Watt, die ich schneller bin. Also seit ich meinen ersten Reifentest mit Tubeless damals gemacht habe, 2020, und da die ersten Meter gerollt bin, habe ich gedacht, wow.
Erweckungserlebnis.
Ja, aber wirklich. Und als ich danach dann das erste Mal wieder Butylschlauch gefahren habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, das rollt ja gar nicht.
Also es ist... ich glaube, man muss das einfach mal ausprobieren. Wir haben das ja bei Reifentests schon mehrmals geschrieben und auch im Podcast gesagt. Also wer jetzt glaubt, das ist irgendwie ein bisschen dick aufgetragen oder so, der soll wirklich einfach mal ausprobieren. 2 unterschiedliche Reifen alleine schon. Und wenn es mit Butyl ist auch, also auch unter den Reifen untereinander, spürt man wirklich erhebliche Unterschiede. Und zwischen den verschiedenen Systemen, also jetzt der eine Reifen mit einem wirklich dicken Butylschlauch und dann ein anderes System, selber Reifen, aber mit TPU-Schlauch oder sogar mit Tubeless, man spürt wirklich einfach diesen Unterschied. Und ja, das ist auch einfach nochmal, was wir ja auch wirklich oft schon gesagt oder geschrieben haben, der flammende Appell, einfach, wenn man an seinem Fahrrad irgendwie was tunen will, auf den Reifen zu gehen, weil das einfach, natürlich sind Reifen auch wirklich teuer, aber wenn man es vergleicht mit anderen Laufrädern oder andere Gruppe oder was weiß ich, wo man überall tunen kann, wirklich die Stellschraube mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Tatsächlich, was ich auch cool finde, also gerade jetzt, wenn man Offroad fährt, also wenn es mal so ein bisschen auf das Thema Gravel irgendwie geht, du kannst halt einen geringeren Druck fahren, ohne dass du jetzt die Gefahr von einem Durchschlag bekommst, weil da ist ja kein Schlauch drin, der kaputt gehen kann bei einem Durchschlag. Das finde ich, ist jetzt auf der Straße nicht ganz so ein Thema, weil man da in der Regel eigentlich mit Durchschlägen nicht so ein Problem hat, wie vielleicht im Gelände, wo man Steine, Wurzeln, Bordsteinkanten, irgendwas hat. Ich glaube, Bungi, du hattest mal einen Durchschlag, du rutschst schon unruhig hin und her.
Ich dachte, wart's nur ab. Nee, also man kann auch mit Tubeless Durchschläge haben, aber da hat mich halt ein Schlagloch erwischt auf der Abfahrt, wo ich dann volle Suppe reingeknallt bin und da hat dann auch keine Milch mehr geholfen. Das war dann Ende Gelände auch für Tubeless.
Hatte ich tatsächlich auch schon. Aber das war auch wirklich, also so wie du es gerade beschreibst, Bungi, das war wirklich so ein richtiger Impact, einfach komplett bescheuert über so eine Kante drüber gefahren, genau im falschen Moment das Hinterrad hochgemacht und dann mit Schwung quasi und Körpergewicht drauf auf die Kante, ja.
Aber
Fahrfehler.
Ich war gerade, Platten sind doch immer Fahrfehler, habe ich mal gelernt.
Naja. Ja.
Nee, aber tatsächlich im Gelände, wo der Boden natürlich viel, viel rauer ist, ist dieser Komfort, finde ich, auch nochmal ein Riesenaspekt für oder ein Riesenargument für Tubeless. Dass du halt einfach, auch wenn du ein schwerer Fahrer bist, auf einem Gravel-Reifen nur 2 Bar fahren kannst oder vielleicht sogar noch weniger, um auch mehr Grip zu haben, mehr Traktion. Trotzdem gibt es ja Leute, die beim Thema Tubeless einen Bogen drum machen und irgendwie sagen, irgendwie mit der Milch, mit der Sauerei, das ist mir nix.
Ja, ich finde, es gibt mehrere Sachen, die das sein können. Also die Sauerei natürlich. Also wenn du die Milch einfüllst, dann kannst du die natürlich nicht nur einmal einfüllen und dann fährst du 5 Jahre und bist glücklich, sondern das ist ja so ein immer wiederkehrendes Element. Die muss erneuert werden. Du musst im Auge behalten, muss sie erneuert werden. Dann muss sie auch irgendwann mal die Restbestände, wenn der Reifen ist, noch okay, aber die Restbestände müssen halt auch irgendwann mal raus nach dem zweiten Nachfüllen oder so spätestens. Und das sind natürlich schon Sachen, die nerven, wenn du mal, keine Ahnung, kaufst dir einen neuen Laufradsatz und dann musst du halt das System wechseln, den Reifen wechseln, dann ist es natürlich eine größere Sauerei, als wenn du da einen Schlauch drin hattest. Und ja, so kommt dann was zusammen, was mich auch immer genervt hat oder immer mal wieder nervt bei Tubeless, was allerdings natürlich auch beim Schlauch auftreten kann. Du kommst morgens dann in den Keller rein, willst fahren und das Ding ist leer. Mhm. Weil du dir vielleicht auf den letzten Metern von der letzten Tour hast du dir doch noch irgendwas eingefahren und die Milch hat es halt nicht abdichten können, weil das Rad dann ja auch irgendwie rumstand und keine Fliehkräfte die Milch dann immer in das Loch pressen. Ja, so, ja. Also das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass du in den Keller kommst und da ist nichts drin und dann, ja,
Klack. Ja, wenn du noch so eine Lache von dieser Milch neben dem Hinterrad hast, die dann auch irgendwie am Kellerboden irgendwie kratzen muss, weil das Zeug ist ja dann, wenn es dann angetrocknet ist, auch irgendwie ich bin auch was Tubeless. Ich meine, wenn es funktioniert, ist es super, aber ich glaube so dieser, den Unterhaltungsaufwand darf man echt nicht unterschätzen. Also wirklich, dass du gucken musst, alle halbe Jahr ist noch Milch drin. In welchem Zustand ist die? Ist die schon, hat die sich schon diffundiert oder klebt die schon am Reifen? Dann musst du den Reifen runter machen. Habe ich jetzt auch wieder ein Problem. Also was heißt Problem? Aber dann willst du neue Milch reinmachen, dann machst du den alten Reifen runter, dann klebt die alte Milch so schön dünn auf dem Mantel drauf und denkst, okay, machst dir einen schönen Fernsehabend, wo dann, während du Fernsehen guckst, das Zeug da runterpiedelst und du guckst dir irgendwelche, ja, also ich meine, du willst ja dieses...
Einen Abend bei Brunkhorst zu Hause.
Ja, dann, aber ich meine, du musst ja dann das Zeug, also man soll ja auch Milch nicht mischen, also wenn du die eine drin hast und dann sollst du ja nicht irgendwie einen anderen Hersteller mit dazu nehmen, weil die ja miteinander reagieren können und dann hast du irgendwie eine Pampe drin und das funktioniert auf jeden Fall nicht richtig, abgesehen davon, dass es mich nerven würde, auf diese angetrocknete Milch, dann neue Milch einfach wieder drauf zu kippen.
Gut, da gibt es natürlich auch Milchentferner dann wiederum, die da drauf quasi getrimmt sind, das auch möglichst gleich, ohne den Fernsehabend quasi schneller ein bisschen rauszukriegen.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, irgendwie muss das Zeug runter, diese Milchentferner. Ich bin dann noch in der Erfindungsphase, welche jetzt wirklich gut funktioniert, das von dem Reifen runterzukriegen. Also das musst du halt dann, wie gesagt, regelmäßig machen, alle halbe Jahr, dass du checkst, ist die Milch noch gut und musst du nachkippen und weil immer mehr nachkippen, irgendwann hast du einen Gewichtsvorteil, da kannst du auch Blei reinkippen. Also.
Ein Punkt ist ja auch, die Tubeless-Reifen, die dichten ja nur deswegen ab, weil die einen sehr viel stärkeren Wulstkern haben, also der quasi, ja, wie beschreibt man das, der untere Ring quasi des Reifens, unmittelbar auf der Felge sitzt, der ist natürlich massiver als bei einem reinen Reifen, der mit Schlauch gefahren wird. Und je nachdem, wie dann eben Reifendimensionen und Felgendimensionen zusammenpassen, kann das natürlich auch bei der Montage einfach echt Kraft kosten.
Aber in beide Richtungen.
Also ja, auch beim Ab, genau.
Dann hat es einen Platten mit Tubeless und dann musst du erstmal diesen Reifen aus der Felge rauskriegen, wenn du irgendwie stehst und musst dann mit deinen klammen Fingern irgendwie versuchen, irgendwie mit dem Reifenheber drunter zu kommen. Ich meine, der sitzt dann auch noch strammer, also da musst du schon mit dem Reifenheber ordentlich hebeln, um den dann runterzukriegen. Und ich meine, was die Tubeless, ich meine, mittlerweile gehen sie relativ oft mit einer normalen Standpumpe, aber die safe Lösung ist natürlich, dass du irgendeinen so Kompressor hast oder irgendeinen so Zusatztank, den du dann füllst, wo du dann die Luft auf einen Schlag in den Reifen reinpumpst. Weil dieses Setup erstmal einzurichten, das ist schon...
Aber da muss ich sagen, finde ich, meine persönliche Meinung, vielleicht ist es bei euch anders oder auch genauso, da muss ich sagen, ist in den letzten 2-3 Jahren deutlich besser geworden, die Reifen besser geworden. Also sowohl was die Montage angeht, als auch was die Demontage angeht, dieses ich krieg's nicht mehr runter, hatte ich jetzt länger schon nicht mehr. Vor allen Dingen aber, dass die eigentlich alle mit der Standpumpe funktionieren mittlerweile.
Ja, es hängt immer ein bisschen davon ab, auch wie gut das Ventil ist, ob da genug Luft auf einen Zug durchgeht oder ob die irgendwie sehr, ich meine auch da bei den Tubeless-Ventilen ist ja auch nicht das eine wie das andere. Da gibt's ja auch welche, die ein bisschen cleverer sind, wo noch mehr Hirnschmalz drinsteckt und manche, die halt relativ einfach sind.
Ich mache es tatsächlich auch meistens so, wenn ich ein Tubeless-Setup aufbaue, dass ich den Reifen also ganz normal montiere und alles. Und dann aber, man kann ja dann überlegen, okay, mache ich die Milch direkt in den Reifen und mache dann das System zu oder mache ich das System zu und fülle dann über eine Spritze durchs Ventil
so mach ich's dann.
Die Milch ein. Und ich mache es immer so, ich pumpe, also ich baue das ganze Setup erstmal trocken auf und pumpe den Reifen erstmal auf, weil ich dann schon mal merke, okay, der setzt sich schon mal richtig rein. Weil meine Horrorvorstellung ist immer, ich kippe da jetzt die Milch rein und habe das System zu und dann gehe ich zur Standpumpe und dann pumpe ich und pumpe ich und pumpe ich und es passiert nichts und dann nehme ich den Booster und pumpe und pumpe und pumpe und das klappt trotzdem nicht. Also habe ich halt auch schon erlebt. Zugegebenermaßen passiert das in den seltensten Fällen. Aber wenn du dann sagen musst, okay, jetzt muss ich den ganzen Reifen mit den 100 Millilitern Milch, die ich da jetzt reingeschüttet habe, wieder runternehmen, ohne was zu verschütten, um vielleicht eine zweite. Ja, aber es ist ja schade um die Milch, ne? Die ist
ja, halt weg. Klar, deswegen, also ich mach's auch so. Also ich pumpe erstmal trocken auf, dass sich der Reifen einmal setzt, Ventilkern rausschrauben, dann mit diesen Milk-It-Spritzen die Milch rein,
wobei
Ventilkern auch, wieder reinschrauben und pumpen.
Wobei es da auch Milchsorten gibt, die nicht für Ventile, für Spritze und Ventile durch, geeignet sind, weil die sofort die Spritze. Also ich hatte mal eine Milch, wo das drauf stand und ich dachte, ja, ich will die jetzt halt testen und dann probiere ich es trotzdem mal in meiner Sturheit und ohne mit einer verklebten Spritze abgestraft, die ich dann wieder freipulen durfte.
Aber da muss ich echt sagen, also nochmal, da finde ich, ist es in den letzten 2-3 Jahren wirklich deutlich besser geworden und ich mache das anders. Also ich ziehe den Reifen drauf auf einer Seite, stelle es so hin, dass das Ventil oben ist, dann fülle ich unten von Hand einfach direkt aus der Flasche in den halb aufgezogenen Reifen die Dichtmilch ein, mach's zu und dann zum Ventil hin quasi, das sollte man dann natürlich möglichst nicht fallen lassen, rumschütteln oder sonst irgendwas, dann den Reifen drauf, weil es halt eben heutzutage auch quasi mit normaler Handkraft auch geht im Gegensatz zu früher und im schlimmsten Fall nehme ich mal fürs letzte Stück dann noch einen Reifenheber, dann mit der normalen Standpumpe aufpumpen und das klappt, also klappt wirklich immer. Also mit wirklich besser geworden als früher. Also früher habe ich auch immer diese Spritzen verwendet, aber mittlerweile gar
eigentlich
nicht mehr.
Du hast gerade gesagt, Milch in den Reifen füllen. Ist ja so eine Frage, die sich ganz viele mal stellen. Ach, wie viel mache ich denn da jetzt rein?
Du hast gerade gesagt 100 Milliliter und da dachte ich nämlich direkt schon mal, an was für einen Reifen denn packst du denn 100 Milliliter?
Also in so einen fetten, also in so einen Gravel-Reifen halt, mache ich schon mal durchaus 80 bis 100 rein.
Genau, ja, aber...
Also ich habe, oder wir haben das ja mal auch bei Schwalbe, als wir mal beim Test waren, haben wir das mal angefragt und da hat uns der Sebastian Breuer, auch selber Gravel-Profi und bei Schwalbe eben Mann für die Reifen, mal den Tipp gegeben, eigentlich die Reifenbreite in Millimetern gemessen mal 2. Das machst du als Milliliter rein. Also wenn du einen 30 Millimeter breiten Reifen hast, machst du 60 Milliliter Milch rein. Tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Inliner noch fährt, was ja manche beim Gravel machen, da gibt es ja diesen Schaum, den man noch einlegen kann, der nochmal...
Ein Schaumring quasi, ja, der da...
Ja. So quasi wie ein Schlauch, eine Notlaufeigenschaft hat. Da kann man dann ruhig nochmal 50% oben drauf geben, weil dieser Schaum eben auch so ein bisschen diese Flüssigkeit einfach aufsaugt. Ja, und das ist eigentlich immer so meine Faustformel, nach der ich vorgehe. Wobei ich habe mir jetzt gerade für die Rennsaison habe ich mir ein Tubeless-Setup aufgebaut, wo ich wirklich nur, also in einen 28mm Reifen nur 20 Milliliter Milch reingemacht habe. Weil ich gesagt habe, da muss nur so viel drin sein, dass das für einen Renntag genug ist, damit es dichten kann, aber nicht irgendwie zu viel Gewicht mit sich bringt. Also man kann da auch, ich habe dann bei mir im Keller mir so einen kleinen Messbecher geholt, wo ich dann wirklich so den Messbecher hinstelle und dann wirklich so ganz vorsichtig, bloß kein Milliliter zu viel. Ja.
Not.
Also ich bin auch nicht ganz dicht, kann man damit sagen.
Ja. Ja, also das, diese Faustformel, die du gerade erwähnt hast, die finde ich eigentlich sehr einprägsam. Ja, und die Frage ist ja immer, das mit der Milch tauschen auch, das hatten wir ja gerade schon. 6 Monate erscheint mir fast manchmal so ein bisschen spät. Also es ist halt einfach so, man guckt ja zwischendurch einfach mal, das ist ja auch schnell getan, dass man einfach einmal reinguckt, ist da noch was flüssig. Weil das Flüssige ist ja dann das, was im Falle eines Schadens eben helfen kann. Und wenn es eingetrocknet ist, dann ja, ist halt, Dann ist halt einfach Zeit, aber es wäre bei mir vielleicht so alle 3 bis 4 Monate.
Also gerade im Sommer. Kann man das sich irgendwie anhören oder muss man da wirklich reingucken?
Man kann es hören. Also ich glaube, wenn du jetzt noch so ein Pfützchen drin hast, dann wird es schwierig. Aber wenn da jetzt noch, ich sag mal, 30, 40 Milliliter drin sind, dann habe ich das auch schon gehört. Mhm. Also dann, wenn das Rad einfach mal über Nacht gestanden hat, einfach mal hingehen, neben das Ohr halten und ein bisschen schütteln, dann hört man es so plätschern.
Nein, ich bin schwerhörig, ich gucke immer rein.
Ja gut, ja. Plätschert was anderes. Das meinen wir nicht raus. Tatsächlich auch, wenn man viel im Sommer, also bei hohen Temperaturen fährt, da habe ich gemerkt, so 6 Monate ist dann eher Wunschvorstellung. Also bei mir hält es im Winter meistens länger, das Setup, als jetzt im Hochsommer. Mhm. Weil natürlich einfach durch hohe Temperaturen dann auch Flüssigkeit einfach schneller verdunstet, selbst im Reifen.
Ich würde, glaube ich, schon sagen, dass man nach 3 Monaten, also immer natürlich abhängig davon, wie viel man fährt, aber spätestens nach 3 Monaten sollte man mal checken, ist da noch Milch drin.
Mhm. Ja, und auch wer mehrere Laufradsätze tubeless fährt, ich habe mal bei Profiteams gesehen, die schreiben dann wirklich mit einem Fineliner auf die Reifenflanke, meinetwegen Datum 05/2025, dann wissen sie, genau. Mhm. Mai 25 waren 50 Milliliter, die reingefüllt wurden. Man kann es auch, wenn man das jetzt nicht auf den Reifen schreiben will, kann man ja auch im Handy vielleicht irgendwie in der Notiz irgendwie Buch führen.
Ja, aber was du gerade erwähnst,
kürzlich.
Ich habe das kürzlich, ja, es war vor 2 Jahren.
Was du gerade erwähnst mit den mehreren Laufradsätzen, das ist bei mir aber tatsächlich irgendwie nicht, also sobald ich mehrere Laufradsätze irgendwie fahre im Wechsel, ist für mich tendenziell eher ein Argument, zum TPU-Schlauch zu wechseln, komischerweise. Weil ich dann denke, okay, das ist ja irgendwie
steht mehr rum, als das
gefahren wird, und dann dickt das vielleicht irgendwie unten dann ein und so. Also das ist tatsächlich bei mir so ein Ding. Mhm.
Ein Thema, was ja in diesem ganzen Tubeless mit dazukommt, ist der Begriff Hookless.
Oh Gott. Brunki
sagt's schon, das ist ja auch ein Thema, also ist ja sehr eng mit der Tubeless-Technologie verknüpft.
Ja, ich glaube, der ganz, ganz wichtige Punkt, und das kann man auch nicht oft genug sagen, wir hatten es jetzt kürzlich nochmal im Heft, jetzt auch nochmal im Podcast, wer hookless fährt, muss zwingend einen tubeless Reifen montieren. Also einfach wegen des stärkeren Wulstkerns, selbst wenn man den dann mit Schlauch fährt, wenn man gar nicht tubeless fahren will, man muss einen tubeless Reifen montieren.
Genau. Und das liegt eben daran, dass du an der Felge, wenn du akustisch, wenn du quasi in das Felgenbett guckst, hast du oben am oberen Ende der Felgenwand nicht dieses kleine Hörnchen, unter das sich der Reifen normalerweise setzen würde, sondern du hast eine gerade Wand. Und dadurch kann der Reifen theoretisch im schlimmsten Fall abspringen.
Der stärkere Wulstkern
des Tubeless-Reifens stabilisiert das Ganze, und es gibt dann durch die ETRTO, Reifenrichtlinie-Norm, gibt es eben dann gewisse Vorgaben, wie wenn die Felge so und so breit ist, wie breit muss mindestens der Reifen sein, damit das ganze System sicher ist, und wie viel Druck darf da maximal eingefüllt werden. Und wir haben da auch schon mit verschiedenen Herstellern gesprochen, sowohl welche, die das Ganze propagieren, als auch welche, die sagen, nee, da halten wir gar nichts von. Eigentlich der Tenor ist immer, es ist sicher, wenn man es richtig anwendet. Aber das Problem ist eben auch, dass man es sicher anwenden muss, und dass natürlich durch den Benutzer, durch den Kunden letztlich immer die Gefahr besteht, dass der Kunde nicht weiß, was er da tut. Ich habe jetzt ein Rennrad, da haue ich 8 Bar drauf, und da hätten aber nur 5 drauf gedurft. Und dann kann es eben passieren, dass der Reifen abspringt und entsprechend schlimme Unfälle passieren können.
Ich sehe halt da einfach das Problem, dass es zu viele Stellen gibt, wo Fehler passieren können. Also es kann sein, dass du einen Reifen hast in der falschen Breite, der nicht freigegeben ist, dass du zu viel Druck fährst, weil du vielleicht nicht zu Hause bei deiner Standpumpe, da ist auch, wie genau ist das Manometer von deiner Standpumpe, wenn das so ein altes, ausgeknudeltes Ding ist, dann bist du mal im Trainingslager, pumpst da deinen Reifen auf, da ist da auch so ein Ding, was irgendwie seit 10 Jahren im Dauereinsatz ist, wo die Manometeranzeige so irgendwas anzeigt, aber vielleicht nicht das Genaue, und ich meine, da macht es halt dann schon 3, 4, 5, also Zehntelbar machen da schon mal den Unterschied, ob ich jetzt 5 Bar drin habe oder 5,5, und dass es explodiert, also der Reifen von der Felge springt, das passiert halt. Also ich meine, wir hatten letztens ein Testrad, wo auf einmal das Ding komplett mit Milch eingesaut war. Also ohne, dass wir es jetzt bewusst falsch gemacht haben. Aber wie gesagt, da gibt es halt so viele.
Und es stand einfach nur rum, komischerweise.
Also, ja, man muss natürlich auch sagen, es sind immer weniger Hersteller, die Hookless machen. Also es haben viele Hersteller für sich jetzt auch entschieden. Es war ja eine Zeit lang so eine gewisse Mode, sage ich mal. Oder es hat sich ja eben nicht durchgesetzt, aber es kam an immer mehr Laufrädern und das fährt sich jetzt auch spürbar wieder zurück. Also es sind weniger Hersteller, die es machen als früher.
Ja, weil auch der Hobbyfahrer, also bei Profis lasse ich mir das gefallen, da sind Mechaniker, die wissen, welche Reifen sie drauf bauen, die wissen die Drucke, dass die extrem genau sind, aber für Hobbyfahrer sind halt auch die Vorteile, sehe ich nicht. Also die konnte mir noch keiner erklären, wo jetzt ein Hobbyfahrer einen Vorteil von einem Hookless-System hat, außer einem erhöhten Aufwand, dass du halt in irgendwelche tiefen Manuals von deinen Laufrädern reingucken musst, welche Reifen in welchen Breiten jetzt freigegeben sind. Und wir wissen alle, dann hast du dann auf einmal einen anderen Reifen, der baut dann wiederum breiter oder schmäler oder was auch immer. Und da ist halt, oder du bist dann mal im Trainingslager, dann hast du einen Cut im Reifen, dann brauchst du einen neuen Reifen. Dann musst du aber erstmal gucken, dass du irgendeinen kriegst, der für dein System irgendwie freigegeben ist. Also da sehe ich halt einfach zu viele Fallstricke im Vergleich zu dem Vorteil, den du hast. Ich meine, du sparst ja keine 10 Watt durch Hookless. Also
ja, es ist wohl ein bisschen leichter, betonen die Hersteller, weil eben dieses Felgenhorn wegfällt. Es soll auch angeblich
aerodynamischer
sein,
ja,
der Übergang zwischen Reifen und ja gut, das kann man glauben. Man kann auch dran zweifeln, denke ich. Das wird man ja so nicht beantworten können.
Wie du es eben gesagt hattest, ist, wenn alles stimmt und wenn alles funktioniert, dann spricht nichts dagegen. Aber es gibt viele Fallstricke und ganz wichtig, und deswegen betonen wir das hier halt auch nochmal, man muss sich bewusst sein, dass man eben auf jeden Fall Tubeless-Reifen und den richtigen Luftdruck verwenden darf. Nur wir haben da eine Technikreportage gemacht zu, kann man sagen, breite Felgen, warum werden die eigentlich immer breiter, breite Reifen, warum werden die immer breiter und auch das Thema Hookless, und die könnt ihr online lesen auf bike-x.de, wer das nochmal ein bisschen vertiefen will.
Ich würde auch vorschlagen, ich weiß nicht, ob das der Fall ist, dass auf den Laufrädern auch wirklich draufstehen muss, dass das Hookless ist.
Tut es ja aber da.
Tut
ja,
es, tut
und
es
auch auf den Reifen steht drauf, Hookless
kompatibel oder nicht. Auf der Felge muss meiner Meinung nach zwingend halt auch draufstehen, Achtung Hookless, also dass du halt weißt, okay, ich bin hier auf dem Hookless-System, weil ich meine, man kennt es alles, man kauft sich ein Rad, da sind irgendwelche Laufräder drin und der Verkäufer sagt, ja, das ist ein Hookless, und dann, wenn man das Ding dann irgendwann nach 3 Monaten dann abholt oder bekommt oder fährt, dann hat man das schon wieder vergessen und dann aus irgendeinem Grund hat dann andere Laufräder drauf. Und wenn das nicht draufsteht, hier, Achtung, Hookless, only use with TLA-Reifen und Max Pressure und was weiß ich was, weil das musst du ja präsent haben.
Ja. Ja, TLA war ja auch der Einstieg hier in der gesungenen Episode von Herrn.
Meine geile Line.
Ja.
Ja.
Ja. Es ist kompliziert.
Stichwort kompliziert. Ich muss gerade noch an eine Sache denken, die mich bei Tubeless noch nicht so richtig überzeugt, zumindest nicht am Rennrad. Nämlich, wenn man mal so einen Cut drin hat, dass man so einen Plug dort reinstecken muss. Also so eine Art Salami wird es ja auch manchmal genannt. Ich habe das sowohl beim Rennrad als auch beim Gravelbike schon machen müssen und muss sagen, beim Gravelbike funktioniert es ziemlich gut. Beim Rennrad eher so, ja, es funktioniert, dann nimmst du die Standpumpe und sobald du auf 4 Bar kommst, was ja jetzt noch kein hoher Luftdruck ist für einen schwereren Fahrer, fliegt das Ding raus und die Milch entweicht wieder. Wie sind da eure Erfahrungen mit solchen Sachen? Habt ihr das schon mal gemacht, so einen Reifen dann mit so einer Salami zu stopfen?
Also kann ich für mich auf jeden Fall ausschließen. Also ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht.
Nee, ich hatte, wenn ich so einen Cut hatte, dass es nicht gedichtet hat, dann habe ich halt einen Schlauch eingezogen mit viel Mühe und weil es da auch unterschiedliche Systeme gibt. Also es gibt auch von Stance gibt es so ein System, wo du mit so einer Nadel irgendwie so einen Flicken quasi durch den Cut durch reinstichst, der sich dann von innen wiederum auffaltet und gegen
Wenn du das Ding wieder, den Reinstecher genau, wieder rausziehst. Den Reinstecher
rausziehst, dann bleibt dieses kleine Kunststoffstück sozusagen an dem Loch hängen und zusammen mit mit der Milch soll es halt dann abdichten. Habe ich aber noch nicht ausprobieren können, dürfen, müssen. Weil natürlich mit dieser Salami hast du natürlich immer was, was in der Lauffläche halt übersteht, irgendwie, was dann.
Gut, das kannst du ja mit einem Teppichmesser dann, ja, so gut geht, aber.
Hast du ein Teppichmesser unterwegs dabei?
Also. Unterwegs selten, das stimmt, ja.
Also es gibt so Tools, von, mit denen man diesen Plug eben durch den Reifen steckt, wo dann so ein kleines Messer schon mit dran ist, so ein Schneideblatt. Ja, also meine Erfahrung ist da eher so alles, was so Niedrigdruck ist. Da funktioniert es eigentlich gut, aber sobald du halt beim Rennrad, ich meine, 4 Bar ist ja für einen normalen Fahrer auf dem 28er Reifen noch nicht viel.
Aber das ist halt eben auch die Frage. Also ich finde tatsächlich, dieses ganze Tubeless-Thema hängt extrem von der Reifenbreite ab. Und ich fahre jetzt zuletzt häufiger mal 32 Millimeter Reifen am Rennrad. Und da ist das wunderbar, muss ich ehrlich sagen.
Je niedriger der Druck ist, desto besser funktioniert das Ganze.
Das 3,8 oder 4 Bar mache ich da sowieso von vornherein nur rein. Und jetzt hatte ich kürzlich mal einen Defekt, habe das mal mit der Minipumpe dann unterwegs dann auch wieder quasi hingekriegt, was ja früher, wenn du halt 6 Bar irgendwo oder 8 Bar sogar rein, dann ging ja sowieso nicht. Also dann sind dir ja die Arme dann schon abgefallen und so. Also in der Beziehung finde ich die breiteren Reifen und auch dann den niedrigeren Druck und auch Tubeless schon ziemlich gut.
Jetzt haben wir schon auch über TPU-Schläuche gesprochen. Lass uns doch mal dazu kommen, weil das klingt ja auch irgendwie fancy, sich da so ein Stück Kunststoff irgendwie in den Reifen reinzulegen. Und ich habe euch beiden schon rausgehört, dass ihr dem Konzept auch nicht so abgeneigt seid. Was sind denn für euch so die Vorteile eines TPU-Schlauchs, zum einen gegenüber dem Butylschlauch, zum anderen aber auch gegenüber Tubeless?
Also ich muss sagen, ich habe in meinem primären Hauptrad-Setup bin ich tatsächlich auf TPU gewechselt, weil nach der letzten Aktion, wo ich irgendwie einen halben Tag damit verbracht habe, irgendwie ein Tubeless-System dicht zu kriegen, wo es einfach nicht dicht werden wollte, da habe ich dann auf TPU gewechselt und dachte, geil. Halbe Stunde, 2 Reifen gewechselt, neue Reifen drauf, fertig. Und dann auch noch Gewicht gespart. Ich meine, wo du auf irgendwelche Milliliter bei Milch sparst, denke ich halt, okay, ein Nicht-Tubeless-Reifen ist einfach leichter als ein Tubeless-Reifen. Und 60 Milliliter Milch wiegen halt auch mal 60 irgendwas Gramm. Und diese Reifen, da sparst du schon deutlich Gewicht. Was für mich auch ein ganz großer Vorteil ist, die Dinger sind ja so klein und kompakt, da kriegst du locker 2 Stück in die Satteltasche, hast sozusagen 2 Ersatzschläuche dabei, wenn irgendwie mal was ist. Reifen runter, nicht tubeless Reifen geht easy von der Felge, den kriegst du fast mit der Hand runter und auch mit der Hand wieder drauf. Neuer Schlauch eingelegt, aufgepumpt, fertig. Also das ist so, okay, wenn mal was ist, ein Platten, dann bist du relativ safe wieder flott und musst nicht irgendwie, scheiße, wie kriege ich den Reifen runter, scheiße, kriege ich den mit meiner Minipumpe, dass der Tubeless-Reifen wieder in die Felge springt oder bleibt dann an der Stelle irgendwie hängen und ich krieg mit der Minipumpe nicht genug Druck drauf, dass ich dann immer so einen schönen Höhenschlag drin habe an der einen Stelle und denke so, das fährt sich aber jetzt kacke nach Hause. Daher sehe ich in TPU halt, ich kann auch über TPU fluchen, aber jetzt erstmal der TPU-Werbeblock, würde ich sagen, das System ist schon ganz nice eigentlich.
Du hast es gesagt, leichter. Ich habe das nochmal rausgesucht. Moritz, du bereitest ja gerade einen neuen TPU-Schlauchtest vor, aber ich habe mal in unseren letzten Test von vor 2 Jahren geguckt und auf 2 Reifen bzw. 2 Schläuche als Gesamtsystem betrachtet, waren wir damals 22 bis 110 Gramm leichter als ein Tubeless-Setup. Eben weil der Reifen, also eigentlich war es schon so, dass das, was ein Tubeless-Reifen schwerer ist als ein Tube-Type-Reifen, hat man dann schon am Schlauch quasi egalisiert. Und dann kommt ja aber beim Tubeless-Reifen noch die Milch rein. Also ich glaube, wir haben das damals mit 30 Millilitern Milch, haben wir das dann mal hochgerechnet. Und da waren wir eben für Vorder- und Hinterrad bei zwischen 22 und 110 Gramm. Also sage ich mal, relativ einfach kann man da mal eine Menge an Gewicht sparen, die man sonst nur für 400-500 Euro vielleicht irgendwo einsparen kann.
Meine TPU-Schläuche sind halt auch relativ teuer, muss man dazugeben. Also von daher, das ist jetzt kein absoluter No-Brainer. Also da muss man schon drüber nachdenken. Also
wir reden da von 25 bis 30 Euro in etwa.
Genau, was so für einen Schlauch, wo du einen normalen Schlauch für 6-7 Euro kriegst, schon eine Investition ist. Sind natürlich auch ein bisschen diffiziler, also muss schon so ein paar Gewohnheiten irgendwie ein bisschen anpassen, dass du den nicht außerhalb des Reifens einfach mal aufpumpen kannst und guckst, wo das Loch ist, weil die fliegen dir echt um die Ohren. Und
da habe ich mir mal einen Tinnitus geholt.
Ja, aber das ist ähnlich, wie wir eben gesagt haben, das ist wirklich wichtig, das muss man berücksichtigen bei Hookless. Jetzt der Achtung aufpassen Block für TPU, also wirklich genau wie du sagst, Brunki, die Dinger nicht, wie man es von Boutil gewohnt ist, außerhalb quasi des Reifens einfach schon mal auf 2 Bar bringen oder irgendwie so, um die dann in Form gebracht leichter montieren zu können. Mhm. Also das geht wirklich gar nicht da. Also 0,5 ist Bar, ist glaube ich so die Grenze. Man kann 1-2 Hübe kann man reinmachen, damit man sie leichter montieren kann.
Manche sogar nur 0,3.
Ja, wirklich. Also ich montiere die komplett, komplett leer. Ich mache da gar nichts mit.
Puste die mit dem Mund immer einmal an, weil ich habe nicht so eine Lunge, dass ich da auf 2 Bar komme.
Mhm. Ja, aber da muss man wirklich drauf achten, weil da droht dann ja das Platzen oder halt einfach der Material.
Ich habe kürzlich, als ich ein neues Setup aufbauen wollte, auch mit TPU-Schläuchen, habe ich sowohl beim Vorder- als auch beim Hinterrad den Schlauch irgendwie das Ventil eingeklemmt oder den Schlauch am Ventil und habe mir da irgendwie ein Loch geholt und ich wusste nicht, ob ich jetzt sauer über das System oder über meine Doofheit sein soll, weil ich habe das eigentlich schon 100 Mal gemacht, aber an dem Tag hatte ich irgendwie 2 linke Hände.
Ja, also du hast es, glaube ich, gerade diffiziler genannt. Ja, das trifft eigentlich ganz gut. Man braucht da schon ein bisschen filigrane Pfötchen, um das da vernünftig einzuziehen. Und es ist auch ein bisschen, ich finde das Boutil, das klebt dann ja irgendwie mal so an der Felge so ein bisschen fest. Das ist gutmütiger, sage ich in der Montage.
Auch den kann man sich...
Das TPU, das fitscht immer so weg.
Ja, ich meine, auch einen Butylschlauch kannst du dir beim Reifen montieren, irgendwie zacken, wenn der in der Felge irgendwie einklemmt. Aber ich mache da meistens irgendwie so mit der Mini-Pumpe einen Hub, dass jetzt bis einmal grob in Form ist und dann lege ich den rein. Ich meine, du musst natürlich gucken am Ventilloch, dass da jetzt keine spitzen Ecken, Kanten, weil jetzt gerade am Ventil ist es schon so ein bisschen tricky, dass du da nicht irgendwie was reinbohrst. Aber dann, was ich jetzt nicht so unterschreiben würde, die werden ja auch durchaus damit beworben, dass die robuster sein sollen als ein normaler Butylschlauch, also was so Durchstiche angeht.
Wobei, das haben wir in unseren Labortests auch tatsächlich nachgewiesen.
Okay. Ja. Also meine Erfahrung ist da was anderes, aber
die beiden linken Daumen bei der Montage gewesen.
Ja. Nee, also ist jetzt kein absolut sorglos Paket, das ist irgendwie, ich habe TPU-Schlauch drin, da kann nichts passieren. Wenn da auf den Dorn fährst, dann ist der auch
hatte
so
ich,
durch.
Hatte also, ich kürzlich auch, also dann eben mit dem TPU-Schlauch, dass der durch war, unterwegs ganz klassisch, ne, Bierglas, Scherbe, also die ist jetzt nicht so, als wäre das ein kompletter No-Brainer und nie wieder platt.
Also ich finde so, ist mir gerade so bewusst geworden, für mich ist der TPU-Schlauch ein reines Performance-Upgrade.
Zusätzlich zu deinen 20 Millilitern.
Ja. Nee, also wenn ich das quasi mache bei Tubeless, finde ich, kannst du auch sagen, das ist für mich so ein Sorglos-Paket, will ich es auch nicht nennen, aber so, da hast du halt diesen erhöhten Pannenschutz. Also natürlich ist der Reifen genauso pannenanfällig wie vorher, aber du hast eben die Chance, dass die Milch das abdichtet und du die Panne gar nicht mal mitbekommst. Mhm. Beim TPU-Schlauch wird dir das nicht passieren. Der hat keine Selbstheilungskräfte. Also den fahre ich tatsächlich dann gern irgendwie, ja, vielleicht mal im Hochgebirge oder so. Also wenn ich wirklich ein sehr leichtes Setup haben will. Bei Tubeless habe ich ja eben dieses eine Setup, was ich so auf Gewicht trimme, aber im Alltag fahre ich dann auch mit mehr Milch und Hauptsache, das ist für 4, 5, 6 Monate pannensicher. Mhm.
Ja, wobei ich jetzt dann einwerfen möchte, bei Tubeless kann es dir halt passieren, dass du eine Panne hast und nicht mehr weiterkommst. Weil du entweder kriegst du den Reifen nicht von der Felge runter, ich meine, du brauchst ja trotzdem einen Ersatzschlauch mitzunehmen, weil ein Cut, der nicht von der Milch abgedichtet wird, kann dir immer passieren, weil du irgendwie an einer Glasscherbe hängen bleibst und dann hast du ein 6 mm Loch irgendwie und dann ist vorbei, also ein Ersatzschlauch und den musst du dann nur noch reinkriegen. Also bei TPU, wenn du halt Ersatzschläuche dabei hast, zur Not ballerst du halt dann 10 rein, aber irgendwann hält er.
Ich habe meistens nur, wenn dann nur 2 dabei.
Also ja, aber 2 reichen ja auch. Also wenn man jetzt nicht irgendwie mehrere Tage unterwegs ist, also einen Ersatzschlauch und einen für dann doch irgendwie die Defekthexe, wenn die wer zuschlägt. Aber außerdem, man kann sie ja auch reparieren. Zwar unterwegs schwierig, aber TPU lässt sich ja auch reparieren. Aber wie gesagt, mit zweien habe ich zumindest von mir aus das Gefühl, okay, da kann eigentlich nichts passieren, mhm, wo ich nicht mehr zumindest bis nach Hause komme.
Und das muss ich sagen, ist tatsächlich ein mentaler Vorteil, den ich aus den TPU-Schläuchen auch ziehe. Einfach, du hast zwei Dinger dabei. Selbst in dem Fall, wenn du mal einen Defekt hast, dass du wirklich dann auch zwei unterwegs, mhm, hast, ist doch sehr unwahrscheinlich. Deswegen habe ich immer das gute Gefühl, okay, kommst halt auch auf jeden Fall, mhm, nach Hause. Zumal es ja jetzt auch diese Flicken gibt, die du dann auch nochmal, genau, auf den TPU draufkleben könntest. Das gab es ja in den Anfangszeiten, ja, von TPU auch noch nicht, mhm, aber gibt's jetzt.
Genau, das sind so kleine selbstklebende Flicken, kann, genau, man eigentlich sagen. Da ist immer so die... Ich habe das selber noch nie gemacht. Ich weiß nur, wie es in der Theorie funktioniert, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Aber du machst quasi den Schlauch so ein bisschen sauber an der Stelle, wo es betroffen ist. Im Idealfall mit ein bisschen Alkohol hat man jetzt, also
ja, deswegen meistens
hab ich
so
jetzt
kleine,
beim Radfahren nicht dabei.
Ja, aber da liegen so kleine Tüchlein
sind, okay, da dabei. Brillenputztücher und ein bisschen, mhm, kleiner, mhm, und dann
dass man eine möglichst saubere Kontaktfläche hat.
Das ist natürlich nicht der Idealfall, weil du sollst die ja nicht aufpumpen, habe ich ja schon gesagt. Also die Stelle zu finden,
ist
wo der
ein bisschen schwieriger, aber deswegen
kaputt
so
ist, das ist ein bisschen schwieriger als bei Butyl.
Ja, aber wenn du jetzt dann, wie gesagt, mit einer Minipumpe einen Hub so ein bisschen das, also da platzen die dann noch nicht. Also ganz, mhm, heikel ist es nicht. Und was aber wichtig zu wissen ist, wenn du die repariert hast, sollst du die möglichst direkt wieder in den Reifen montieren. Also nicht Flicken draufkleben, in den Schrank legen und für, mhm, irgendwann mal benutzen, sondern im Idealfall dann, wenn man zu Hause ist, hat einen kaputten TPU-Schlauch, den flicken und den dann wieder in den Reifen reinmachen und den Wechsel
dann aufpumpen,
damit halt durch den Druck im, genau, Reifen das schön zusammen festbackt und dann soll das halten. Und dann den Ersatzschlauch wieder raus und den dann wieder sozusagen als Ersatzschlauch wieder ins
Eine Sache hattest du gerade gesagt, und zwar, dass du den TPU-Schlauch gerne im Hochsommer verwendest. Und da fiel mir jetzt ein, dann habe ich direkt die Assoziation Hitze. Und Hitze hat mir wieder dazu gebracht, an Bremshitze zu denken. Das, ja, ist nämlich auch noch ein Punkt, wo man natürlich drauf achten muss. Wir hatten ja jetzt schon zweimal den Punkt Achtung Gefahr. Jetzt haben wir es noch ein drittes Mal.
Todesfalle Reifen.
Todesfalle Fahrradfahren. Also wenn man TPU verwendet, dann muss man darauf achten, wenn man Felgenbremsen noch fährt, dass, ja, die natürlich sehr heiß werden können, je nach vor allen Dingen Bremsverhalten, weniger jetzt die Temperaturen draußen. Und wenn man dann den falschen TPU-Schlauch verwendet, nämlich so wirklich ultra, da gibt es noch unten, TPU ist nicht gleich TPU, also, mhm, da gibt es wirklich ultra leichte TPUs, und die sind dann teilweise auch einfach für Felgenbremsen gar nicht freigegeben. Das heißt, mhm, ähnlich wie wir es eben hatten, wenn man Hookless fährt, unbedingt gucken, dass man Tubeless-Reifen verwendet. Wenn man Felgenbremse fährt, unbedingt darauf achten, dass man nur einen TPU-Schlauch verwendet, der dafür auch freigegeben ist. Mhm.
Mir fällt jetzt gerade so ein Beispiel von Tubolito ein. Die haben, glaube ich, so den TPU-Schlauch so.
Da gibt's den Ultraleicht.
Gibt also, den Ultraleichten. Ja, genau. Und dann gibt es aber einen, der speziell für Felgenbremsen freigegeben ist.
Genau.
Genau, dass man da den richtigen auswählt und ja, sich dann nicht irgendwie andere Probleme ins Haus holt. Mhm. Ein Punkt, den ich noch so auf meiner Liste habe, ist das Thema Tubeless-Reifen, Panne und dann einen TPU-Schlauch einlegen. Mhm. Da sagen die Hersteller, von den Schläuchen, ja, raten wir eher von ab. Ist nicht so gut, dass die Milchreste, die ja trotzdem noch im Reifen sind, dann mit dem Schlauch in Kontakt kommen. Wir haben aber auch mal bei Schwalbe nachgefragt. Sie haben gesagt, um jetzt nach Hause zu kommen, ist es kein Problem. Man sollte dann nur den TPU-Schlauch zu Hause möglichst rausnehmen, sauber machen und dann entweder das Tubeless-Setup neu aufsetzen oder gänzlich ein anderes Setup aufbauen, aber, mhm, den TPU-Schlauch dann nicht irgendwie dauerhaft in so einem Tubeless-Reifen, wo noch alte Milch drin rumschwimmt, weiterfahren.
Ja, normalerweise auch nicht machen. Ich meine, wenn du ein Tubeless-Setup hast, dass man dann danach wieder guckt, dass man das wieder in die Reihe kriegt, versteht sich ja eigentlich. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist, im Trainingslager dann vielleicht nicht, aber wenn man zu Hause ist und das ist das gewohnte Werkzeug und dass man das dann wieder...
Mhm. Ja, aber finde ich ein interessanter Punkt. Interessant ist natürlich auch, was machst du, wenn du ein Platten hast unterwegs mit Tubeless, der auch nicht reparabel ist und einen Schlauch, egal ob das jetzt Butyl oder TPU ist, einziehen willst, was machst du mit den Milchresten? Ist also ja. Kannst du das einfach in die Natur kippen oder weil ich meine, im Zweifelsfall würde ich, und deswegen finde ich die Info von dir gerade sehr wichtig, dann auch zu sagen, okay, wenn Milch und Schlauch zusammenkommen, ist jetzt nicht gleich der Untergang des Abendlandes, sondern dann macht man das, man schüttet es nicht irgendwo in die Walachei, man macht es zusammen und fährt dann nach Hause und dann macht man den Schlauch wieder sauber und den setzt im Zweifelsfall genau das Tubeless-Setup dann wieder neu auf.
Jetzt haben wir schon ganz oft über den Begriff unterwegs mal was wechseln und nachpumpen gesprochen. Wie pumpen wir denn nach? Weil ich finde das immer unterwegs, so die klassische Mini-Pumpe, die hat man dann irgendwie am Rahmen und die funktioniert auch, aber es ist halt so, du stehst dann da halt irgendwie 5 Minuten, kriegst noch blöde Kommentare für deine Bewegungen, die du da ausführst. Sexistische Zweideutigkeiten von den Mitfahrern muss man sich da noch anhören. Dann gibt's jetzt die CO2-Kartusche so als Alternative. Hatte ich eine Zeit lang irgendwie auch immer dabei, aber ich weiß nicht, entweder war ich zu blöd oder ich habe mich zu doof angestellt. Aber ich stand mit den Dingern irgendwie immer auf Kriegsfuß.
Also ich finde so eine Mini-Pumpe, die ist für mich Standard, weil die pumpt dir nicht einen Reifen auf, die pumpt dir halt unendlich viele Reifen auf, wenn die funktioniert und man ab und zu mal checkt, ob da noch alles in Ordnung ist. Das ist für mich so ein faktischer No-Brainer, die muss dabei sein. Weil eine CO2-Kartusche mag halt Zeit und Kraft sparen, du hast aber halt einen Schuss letzten Endes. Also man einmal pumpen und dann danach ist das Ding halt leer. Manche, die du irgendwie stoppen und wieder zudrehen kannst, hast du vielleicht noch einen halben zum Nachschießen, aber meistens ist dann diese eine Patrone, klar, du kannst ja auch 10 Patronen irgendwo hinpacken ins Unterrohr oder das ja,
aber dann, wenn du dann, hier und ich spare noch die 100 Gramm am Fahrrad und dann packst du dir da 10 CO2-Kartuschen rein.
Normalerweise
also,
hast du dann
das ist tatsächlich,
eine in diesem Adapter dran und dann noch eine Ersatz und dann. Gut, dann ein bisschen für 2 Pannen reicht normalerweise auch. Aber muss ehrlich sagen, ich habe noch nie eine in Real irgendwie benutzen müssen. Echt? Oder
wollen. Das habe ich schon häufiger müssen. Also das war tatsächlich immer mal wieder. Ja. Und danach fuhr aber tatsächlich immer dieses unangenehme Gefühl mit, okay, jetzt ist auch...
war mein letzter Schuss.
Jetzt darf nichts mehr passieren. Und das fand ich tatsächlich dann auch so unangenehm auf Dauer, dass ich jetzt auch wieder zur Minipumpe am Rahmen ganz klassisch zurückgekehrt bin.
An allen meinen Rädern sind Minipumpen dran. Also das ist echt so ein, auch für den Kopf, dass ich entspannt fahren kann und ich denke, scheiße, habe ich jetzt hinten Luftverlust? Moment. Also ich meine, klar, diese CO2-Kartuschen, die sparen viel Kraft und wenn es dann aufgepumpt hat, ist es schnell. Was ich aber schon mal überlegt habe, die CO2, verträgt sich das mit der Dichtmilch bei Tubeless?
Ja, das ist tatsächlich so eine Frage. Da wird eigentlich auch von abgeraten, das zu machen. Also das kann man wohl im Notfall machen. Manchmal hört man ja auch den Tipp, wenn du einen Tubeless-Reifen zu Hause nicht, das Setup nicht montiert bekommst, dass du dann einfach mit einer CO2-Kartusche das Ding einmal durch viel Druck
reinjagen.
Also man soll dann wohl auch da, wenn man das jetzt unterwegs machen muss und dann kommt man nach Hause, die Luft oder das CO2, was man als reingejagt hat, rauslassen und dann eben mit der Standpumpe wieder richtig auffüllen. Das ist eigentlich auch so. Von den Herstellern wird es meistens als Empfehlung mitgegeben.
Ja. Also was ich halt unterwegs fand, das wird halt immer natürlich saukalt.
Ja.
Also das war ja immer so ein bisschen unangenehm dann noch. Und ich muss halt sagen, es ist auch wieder ein Ding. Die CO2-Kartusche, die waren bei mir immer an Bord, solange ich halt noch wirklich so 25 oder 28 Millimeter mit 6 bis 8 Bar gefahren bin, weil da hört der Spaß halt mit der Minipumpe dann doch irgendwann auf. Und aber wie gesagt, jetzt mit den etwas breiteren Reifen, den deutlich niedrigeren Luftdrücken, ist die Minipumpe aus meiner Sicht echt eine ziemlich geniale Lösung.
Ja, zumal jetzt die aktuellen Modelle auch klein, kompakt sind und trotzdem irgendwie relativ schnell einen Druck aufbauen, wo du sagst, mit dem kommst du da jetzt locker nach Hause.
Ein Thema, was ich jetzt dieses Frühjahr auf Mallorca irgendwie, war so ein bisschen so ein Hin und Her, dürfen CO2-Kartuschen mit in den Flieger? Ich hatte mich da vorher auch nochmal, ich bin mit Lufthansa geflogen, habe mich da auch nochmal schlau gemacht und da hieß es ja, 2 Kartuschen im Handgepäck, kein Problem. So, dann bin ich quasi zur Sicherheitskontrolle habe das auch dann angemeldet, also habe quasi gesagt, hier, ich habe zwei Kartuschen dabei.
Die ja schön irgendwie so nach Projektilen noch aussehen.
Genau, dann haben die mich gefragt, wozu brauchen sie die? Und dann habe ich gesagt, zum Fahrradfahren. Und dann wurden mir die abgenommen mit der Begründung, ja, die dürfen sie nur mitnehmen für Rettungswesten. Also wenn man quasi sein Boot auf Mallorca hat, was ich jetzt leider nicht habe.
Noch nicht.
Spendenkonto ist eingerichtet. dann hätte ich das mitnehmen dürfen. Und ich habe dann mit dem Mann noch kurz gesprochen. Er meinte so, nee, lesen Sie das nochmal nach. Das ist so. Und dann bin ich halt, okay, es sind halt auch nur zwei CO2-Kartuschen, bin ich halt zum Gate gegangen und wir hatten dann irgendwie noch eine Stunde, bis unser Flieger ging. Und dann habe ich wirklich das Handy nochmal rausgeholt, nochmal nachgelesen, weil ich mir sicher war, dass man es auch fürs Fahrrad mitnehmen darf. Und es stand dann auch da. Bin dann wieder zurück.
Echt?
Hab ihm das dann gezeigt und dann hat er so, ja, hin und her. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eine wiederbekommen habe. Das war zwar auch irgendwie albern, aber ich dachte so, ja,
oh
komm,
okay.
Dann ist er glücklich und ich auch. Tatsächlich auf dem Rückflug von Mallorca habe ich dann so in Palma gesagt, ja, ich habe noch, weil ich habe die nicht gebraucht, ich habe hier noch eine CO2-Kartusche. Geh durch und halt's Maul.
Okay.
So ungefähr. Also die kannten das wahrscheinlich einfach, weil klar, Palma ist ja so das Drehkreuz für Rennradfahrer. Frankfurt International anscheinend nicht so sehr.
Ich habe mich interessiert, ob die irgendwas gesagt hat, wenn du die einfach so drin gelassen hättest und beim Durchleuchten, ob das aufgefallen wäre, ob die dann sich deswegen gemeldet hätten.
Also ich glaube, dann dürfen sie dir die auch abnehmen. Also du musst es wirklich vorher anmelden, aber dann ist es eigentlich laut den Regularien kein Problem. In meinem Fall, gut, war ich dann eine Ärmer.
Ich hatte kürzlich, als ich ins Stadion wollte, vergessen, dass an meinem Schlüssel ein so Schweizer Taschenmesser dran hängt. Das war dann leider weg. Das war total bescheuert.
Okay.
In der Sicherheitskontrolle. Ich meine, das ist natürlich was ganz anderes Thema, aber musste ich gerade dann dran denken, wo du es erzählt hast.
Du hättest auch nicht den Ultras-Hoodie anziehen sollen.
Ich sehe ja nicht so nach Ultra aus. Aber
ja, deswegen.
Da haben alle Beteuerungen, dass ich damit niemanden ersticken will, nichts genutzt. Das musste ich tatsächlich abgeben. Ja. Aber anderes Thema.
Anderes Thema.
Fußball-Podcast kommt nächste Woche.
Genau. Auf einen Punkt möchte ich gerne noch zu sprechen kommen, nämlich Alternative zur CO2-Kartusche sind ja so elektrische Minipumpen.
Genau.
Okay, du hast kürzlich einen Test gemacht, der jetzt auch in der aktuellen Roadbike zu lesen ist. Was spricht aus deiner Sicht für so einen Teil?
Psst, nicht verraten, sonst kauft die keiner.
Achso. Ja, ich brauche ja nicht sagen, welche ihr euch kaufen sollt, sondern generell, aber sie haben schon durchaus Vorteile. Also ich meine, du sparst dir halt die Armkraft beim Mini-Pumpen, Pumpen. Die kosten roundabout 100 Euro, also ist schon eine Investition. Und helfen dir halt unterwegs, wenn die Dinge da ist ein Display, da gibst du den Druck ein, wie du haben willst, irgendwie 4,5 Bar, drückst auf den Knopf und dann so, sondern nach ungefähr einer Minute hast du dann deinen gewünschten Reifendruck. Also das ist schon ganz fein. Die Dinger sind auch so klein, kompakt, wie eine große Streichholzschachtel, hätte ich jetzt mal gesagt, wiegen irgendwas um die 120 Gramm. Also das kriegst du schon noch in der Trikottasche mit, wenn du jetzt nicht das Ultra-Hartgepäck hast oder wenn du irgendwie mit dem Rucksack ins Büro pendelst, da passt du eh locker rein. Oder auch in manche Werkzeugtrinkflaschen gibt es ja auch welche, die damit fahren. Da kriegst du die auch einigermaßen rein. Also die kriegst du schon gut verstaut oder auch in eine größere Satteltasche. Also die kannst du schon dabei haben und dann hast du mal für 3 bis 4, je nach Hersteller, Platten liefern die halt Luft. Also es gibt welche, die sind dann nach 2, 2,5 Mal aufpumpen, ist dann der Akku schon am Ende, was ich ein bisschen schwach fand, ehrlich gesagt. Also ich hätte echt gedacht, dass es so ein dieses bisschen Aufpumpen nicht so viel Strom fressen kann, dass da so ein verbauter Akku dann schon leer ist, aber scheinbar.
Wobei das vermutlich auch vom Druck, den du haben willst, abhängt, oder? Also ob ich 6 Bar reinmache oder 4.
Ja, klar, also muss man ein bisschen ausprobieren. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen 40er Gravel-Reifen aufpumpe oder einen 28er Rennradreifen. Also ich habe jetzt für unseren Test mit 28er Rennradreifen auf 4,5 Bar, weil ich sagte, okay, das ist so ein Druck, der ist jetzt für die allermeisten zum Heimfahren völlig ausreichend. Die schreiben zwar auch alle drauf, dass die bis, keine Ahnung, 120 PSI 8 Bar irgendwie das leisten, aber wer braucht das heutzutage noch? Also das ist jetzt schon ein bisschen drüber raus und ich dachte so 4,5 Bar, das ist so ein Wert, der jetzt eigentlich ganz okay ist für nach Hause kommen und jetzt auch, kannst du auch noch einen Schlenker extra fahren, also du musst nicht auf direktem Wege nach Hause, weil du nicht mehr fahren kannst und wie gesagt, das
Ich finde es halt cool, das ist ja eigentlich, du hast dann 3 bis 4 CO2-Kartuschen ja effektiv dabei, nur du kannst halt abends das Ding wieder an Strom hängen und hast beim nächsten Mal wieder.
Ja, du hast halt keinen.
Also einmal diese Einmalinvestition, aber dann eigentlich.
Du hast halt auch keinen Müll, also letztendlich ist es dieses Elektroding, was dann auflädst. Mhm. Wichtig zu wissen, die sind halt nicht wasserdicht, also die kannst du nicht einfach so als einfaches Gerät in die Trikottasche schmeißen, sondern weil du halt durchschwitzt oder wenn du halt mal in Regenguss kommst. Ich glaube, wenn die Dinger komplett nass werden, dann sind sie halt auch im Arsch, weil die halt nicht jetzt gedichtet sind, sondern brauchst halt irgendwie so einen, ich meine, jeder hat ja irgendwie so einen Zipbeutel oder sowas, wo er das verstauen kann. Oder halt in einer dichten Werkzeugflasche sind sie auch vor Wasser und Spritzwasser geschützt. Das ist halt gut zu wissen.
Also wenn ihr diesen Podcast hört, in der Ausgabe 6 2025 haben wir da den Test drin, wo du eben 4 Modelle getestet hast und man dann auch sehr übersichtlich veranschaulich bekommt, wie groß sind die eigentlich, wie schwer sind die eigentlich und was können die eigentlich. Finde ich, ist auf jeden Fall auch ein Markt, auf dem sich gerade irgendwie gefühlt auch viel tut. Da wurde jetzt auch in den letzten
Monaten, kann man sagen, letztes Jahr. Da
so 2, 3 Neuerungen und ich glaube, dass da auch noch weitere Hersteller einsteigen werden.
Was übrigens ja auch ganz auffällig ist bei TPU, also bei den TPU-Schläuchen, das waren ja, ich sag mal, Pioniere, wie zum Beispiel die von dir schon erwähnten Tubolitos und ich glaube einige wenige andere, die damit dann ankamen. Auch Schwalbe, Aerotan natürlich, aber
ich weiß nicht, die kamen mittlerweile in die Redaktion und wir wussten, hey, was ist das denn eigentlich?
Ja, also mittlerweile hat ja eigentlich kaum ein Reifenhersteller keinen eigenen TPU mehr und gibt es noch viele zusätzliche Marken, die sich da tummeln. Also ähnlich wie bei den Mini-E-Pumpen.
Ja, ich glaube, da wird Bewegung drin. Jeder Pumpenhersteller wird früher oder später so ein Ding auf den Markt bringen. Und ich glaube, da steckt auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial drin, die noch ein bisschen Leistung stärker zu machen, dass sie vielleicht noch einen besseren, stärkeren Akku haben oder so. Mhm.
Also mehr Akku, ein bisschen leiser vielleicht und.
Ja, ich meine, leise, das ist.
Ja, wenn du irgendwo am Straßenrand stehst und weiterkommen willst, dann ist dir das, glaube ich, auch Bums.
Aber sind die Schreie lauter, wenn man keine Pumpe mehr hat.
Ja, ich meine, du steckst halt auf, schraubst auf und hast dann wieder, vor allem mit dem Display, ich meine, bei einer Minipumpe, jeder kennt den Griff dann an den Reifen, reicht's schon, reicht's nicht. Und am Ende denk mal, machst du noch ein paar rein und dann irgendwann.
Trotzdem hier Ermüdungsbruch
im Handgelenk.
Und hier hast du halt ein Display, die sind auch einigermaßen genau. Also es ist dann schon so, dass du sagst, okay, das, was da draufsteht, das entspricht auch einigermaßen der Realität. Also es ist dann nicht irgendwie ein Bar Abweichung oder so, mal irgendwie ein Zehntel Bar rauf oder runter, aber das ist ja dann für unterwegs zu vernachlässigen.
Ja, wenn ich euch jetzt zum Abschluss frage, um nochmal zurückzukommen, Tubeless oder TPU, ihr dürft jetzt
nur
noch oder Butyl, ihr dürft jetzt nur noch ein Setup für den Rest eures Lebens fahren. Aber Moritz atmet schon schwer.
Ja, also nur ein Setup finde ich insofern schwierig, weil ich so ein klassischer, ich kann mich nicht entscheiden, Typ bin. Also ich fahre beim Gravel, fahre ich 100% TPU tatsächlich.
Okay.
Weil ich auch so Gravel-Graveler eigentlich bin und da möchte ich eigentlich keine das Tubeless-Setup machen und dann fahre ich irgendwie 8 Wochen nicht und dann ist da alles eingetrocknet oder sonst irgendwas. Also deswegen, da habe ich halt einfach als Gelegenheitsgraveler einfach TPU drin. Und auf der Straße bin ich echt immer so hin und her gerissen. Also dann habe ich immer mal wieder, dass ich das Tubeless-Setup mache, weil ich eben noch so einen Ticken schneller sein will. Und dann kommt irgendwie der nächste Laufradtest von uns hier in der Redaktion, wo ich dann immer mit TPU, weil einfach dieses ständige Hin und Her, das ist auf halt und runter, ausgeschlossen, da immer das Tubeless-Setup zu machen.
Der braucht ja größer als irgendwie ihn.
Als die Kilometerleistung im Jahr. Also von daher, die Frage lehne ich ab, mich aber auf einen.
Aber die Antwort lasse ich gelten. Okay.
Ja, bei mir ist es ziemlich ähnlich. Also ich habe, muss zugeben, beim Gravelrad ist tatsächlich noch ein klassischer Butylschlauch tatsächlich drin. Also auch aus dem Grund, okay, das fahre ich immer mal wieder. Da kommt es mir auf die paar Gramm für einen teuren TPU-Schlauch irgendwie nicht so richtig an. Weil ich sage, ob das jetzt hinten irgendwie 40 Gramm leichter ist oder 100, das ist dann beim Graveln. Und dafür weiß ich, okay, wenn ein Platten ist, das kriege ich souverän wieder geflickt. Und wie gesagt, Milch wird dann auch gleich eintrocknen. Auf der Straße bin ich dann tatsächlich bei TPU, weil ist jetzt erstmal mein primäres Setup. Aber das ist echt so ein dann baue ich es auf und denke, geil. Und dann kommt wieder ein neuer Laufradsatz, denkst, okay, probierst du es nochmal mit Tubeless, du baust es auf, entweder es funktioniert, denkst du, super, dann musst du wieder Milch tauschen, denkst du, ich habe jetzt keinen Bock auf Milch tauschen und wieder alte Milch runterkratzen, dann bist du wieder auf TPU und so. Insgesamt, glaube ich, schlägt das Pendel schon eher Richtung TPU aus, einfach so, weil es vom Handling her einfach, ich muss nicht gucken, ist da noch Milch drin, wie sieht die aus, muss ich wieder runterpudeln, muss ich wieder eine neue reinmachen und dann hält es dann wirklich und dann baust du es wieder auf, dann pumpst es auf und lässt es stehen. Nach 2 Stunden ist wieder alles leer und denkst du, allein finde ich das beim Schlauch, wenn du keine Luft drin hast, dann machst du einen neuen Schlauch rein, dann weißt du, es ist jetzt wieder dicht. Bei Tubeless gibt es so viele Stellen, wo du Milch oder Luft verlieren kannst durchs Ventil, durchs Felgenband. Irgendwie ist dann doch irgendwie ein kleiner Riss drin. Also ich hatte schon mal ein System, da war dann tatsächlich im Felgenband so ein kleiner Cut drin. Aber ich bin da ums Verrecken nicht drauf gekommen. Ich habe das Ventil sauber gemacht, ich habe die Felgen sauber gemacht, ich habe das Felgenhorn geschrubbt, dass das alles wieder eindeutig sitzt, aufgepumpt und zack und wieder war keine Luft, neuer Reifen drauf und wieder aufgepumpt und es war halt so ein kleiner Cut.
Um vielleicht doch die Gegenrede zu halten, wir hatten jetzt kürzlich mal einen Laufradsatz, der mit ungelochter Felge kam, den wir gefahren sind mit den Conti Grand Prix 5000 AS, also den nochmal mehr auf Pannenschutz, auf den All-Season-Reifen mit noch mehr Pannenschutz. Die waren einmal aufgepumpt, die haben halt echt so wochenlang wirklich diesen Druck gehalten, da musste man überhaupt gar nicht mehr nachpumpen.
Ja.
Also es kann auch in einer perfekten Welt wirklich sehr, sehr gut funktionieren.
Dann sage ich noch zum Abschluss, bei mir tatsächlich Gravel 100% tubeless. Finde ich interessant, dass ihr da mit Schlauch fahrt. Ich denke da irgendwie jedes Mal, wenn ich über eine Wurzel oder über einen Stein fahre, oh, das wäre jetzt der Schlauch gewesen.
Wir können einfach fahren und fahren nicht über Wurzel.
Ja.
Steuern die aus.
Und auf der Straße würde ich sagen, bin ich so 80% tubeless, 20% TPU.
Das musst du erklären.
Das muss ich erklären. Also ich finde die Performance von tubeless schon irgendwie geil, aber manchmal so, wenn ich ins Hochgebirge fahre, will ich dann doch irgendwie das leichteste Setup haben. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht ganz dicht, was das angeht. Um da mal im Bild zu bleiben.
Aber du treibst dann den Aufwand, das bestehende System, das heißt ja eigentlich Never Change Running System, du nimmst dann das bestehende System, machst dann irgendwie...
Nehme mir dann halt einen leichten Laufradsatz, der ist dann quasi für Gebirge und da ist dann der TPU drin und ich habe eben den, ich nenne es jetzt mal den Aero-Laufradsatz, der ist halt für...
Der feine Herr, der andere, wechselt der dann her.
Ja, okay. Genau.
Ist auch vielleicht nicht für jedermann übertragbar. Aber
oder beziehungsweise man weiß ja irgendwie, okay, ich will jetzt in, weiß ich nicht, 4 Wochen will ich eine Woche in die Alpen. Ich müsste eigentlich mein Tubeless-Setup mal wieder erneuern. Ja, komm, dann mache ich halt jetzt schon den TPU da rein.
Mach das nicht am Abend vorher.
Ja, genau.
Das stimmt. Ja.
Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp für einen Renntag.
Nicht am Abend vorher Tubeless-Setup aufsetzen.
Ich hatte auch schon Freunde, mit denen ich im Urlaub war. Schöne Grüße gehen raus. Ihr wisst, wen ich meine. Die am Abend vor der ersten Tour dann noch, ich mache noch schnell ein Tubeless-Setup. Irgendwo in den italienischen Alpen. Ja, harter Cut, das hat nicht funktioniert. Und es wurde dann doch der Butylschlauch. Im Tubeless-Reifen, aber.
Also das Schlechteste aus beiden Welten, ja.
Ja. Aber ich meine, es ist immer noch so, ein Butylschlauch kriegst du halt wirklich noch in jedem französischen Bergdorf, in jedem Radladen, irgendein Butylschlauch.
Butyl?
Butyl?
Oui. De.
Genau.
S'il vous plaît.
Den kriegst du halt überall.
Also da kann man ja zusammenfassen, es ist nicht völlig random, es gibt gute Argumente für alles, aber es ist ein bisschen auch Geschmackssache und anwenderspezifisch.
Ja, ja. Ja, und gerade auch so nochmal auf das Thema Hookless, da auch nochmal wirklich die Betonung, man kann als Anwender da auch Sachen wirklich katastrophal falsch machen. Und wenn man sich da unsicher ist, entweder die Finger davon lassen oder sich eben schlau machen, was es eben bedeutet, ein System zu fahren. Genau.
TPU, etwas leichter, haben wir gesagt, schneller als Butyl und keine Umgewöhnung in so, also im Groben keine Umgewöhnung in der Nutzung. Tubeless.
Schneller, pannensicherer.
Und eben halt auch deutlich schneller, muss man sagen.
Aber auch aufwendiger im Unterhalt.
Aufwendiger im Unterhalt, ja. Gut, dann können wir die, weiß ich nicht, 66 Minuten oder so, die wir jetzt quatschen, eigentlich auf diese 30 begrenzen. Aber wir hoffen, ihr hattet trotzdem eine gute Zeit.
Ja.
Egal, was ihr fahrt.
Ja, und wenn ihr eine sehr starke Meinung habt zum Thema TPU, Tubeless oder wenn ihr sogar sagt, wir fahren weiter in Schlauchreifen.
Latex!
Stimmt, auf Latex sind wir jetzt gar nicht eingegangen. Ja, dann schreibt uns eine Mail an podcast@roadbike.de. Ja, schickt uns eure schönsten Anekdoten, Geschichten zum Fluchen oder
Schmunzeln.
Zum Schmunzeln, was ihr alles schon mit den verschiedenen...
Montage-Fails, auch schön.
Mhm. Auch schön, ja.
Was ihr da schon sitzt erst dicht. Scheiße, falsche Laufrichtung.
Ja. Mhm. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns mal wieder so lange zuhören konntet, falls ihr noch zuhört. Und wir wünschen euch gute Fahrt, egal auf welchem System ihr unterwegs seid. Und freuen uns, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder zu unserer nächsten Folge einschaltet. Macht's gut.
Bis bald.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.